Werde unaufhaltsam. Denn das Leben ist so kurz für Kompromisse. Der Podcast von Ingo Hoppe.
Heute wird's mal richtig spannend, denn heute habe ich einen heißen Thriller-Autor hier. Professor Dr. Veit Etzold heißt er. Für mich heißt er nur Veit. Schön, dass du hier bist, Veit.
Hallo, Ingo.
Und ich weiß nicht, das ist eigentlich selten, oder? Dass Krimi-Autoren auch noch Professor und Doktor sind, oder gibt's ein paar mehr von dir?
Also in der Kombination gibt es, glaube ich, nicht so viele. Bei mir liegt es aber auch daran, dass ich ja eigentlich eher aus der Wirtschaftswelt komme und dann irgendwann angefangen habe, Thriller zu schreiben. Und die Professur ist auch im Bereich Marketing und Vertrieb und auch Storytelling, was man ja auch nutzen kann, um Unternehmen zu helfen, besser zu kommunizieren. Von daher hängt das dann doch ein bisschen mehr zusammen, als man vielleicht auf den ersten Blick denken würde. Aber so viele gibt's davon in der Tat nicht.
Heute bist du dann hier als Autor und viele kennen dich mit deiner Clara Vidalis-Reihe, mit vielen Thrillern, die teilweise auch lehrreich sind. Und das, was du schon angesprochen hast, deine Beratungszeit zum Beispiel, ich erinnere mich an ein Buch von dir, da spielt das ja auch eine Rolle, ne? Ist der eine Typ in der Beraterszene, ja. Fliegt immer hin und her. Das heißt, damit sind wir schon bei der ersten Frage, denn heute für euch da draußen geht es darum, so ein Autor, wie kreiert er seine Figuren, wie entscheidet er, wann die sich verlieben, wann sie sterben, haben wir da Mitspracherecht? Also ein bisschen von dir, das können wir vorwegnehmen, steckt auch in deinen Figuren.
Ja, definitiv. In einigen Figuren mehr, in anderen weniger. Bei der Clara Vidalis-Reihe, die du ja schon kurz erwähnt hattest, ist zum Beispiel dieser Profiler Macdeath. Mit dem habe ich einiges zu tun. Es gibt eine neue Reihe demnächst von mir, erscheint der Erstling, die Filiale, am 1. September diesen Jahres. Da ist ein Ehegatte, der so ein bisschen wie ich ist, so ein bisschen, ja, nerdig zum Teil auch. Also ich versuche eigentlich immer, irgendwelche Elemente von mir mitspielen zu lassen, teilweise auch in den Bösewichtern. Man kann teilweise auch in den Bösewichtern, nicht in den ganz schlimmen, aber in den mittelschlimmen auch ein bisschen was über den Autoren, also über mich lernen.
Ich habe mich gerade gefragt, wir kennen uns ja schon jetzt diverse Jahre, was nerdig an dir ist, aber mir ist sofort eingefallen, du hast ein Spielzimmer, du wolltest mich immer einladen, aber hast du noch nie gemacht, da spielt ihr so merkwürdige Erwachsenenspiele.
Ja, Erwachsenenspiele klingt so ein bisschen...
Nee, das ist bei dir ja auch oft so Sex in den Romanen, das jetzt nein, also das ist so mit das sind so Kriegsspiele, so Herr der Ringe mäßig, oder wie, erzähl mal.
Ja, Warhammer heißt das. Da gibt es zwei Systeme, ein Fantasy-System und ein Science-Fiction-System, Warhammer 40k. Und ich habe das tatsächlich als Teenager mal gespielt und habe mich dann mal zu Weihnachten beschwert bei meiner Frau Saskia, dass es früher ja spannender war zu Weihnachten, da hat man ja immer was zum Zusammenbauen bekommen. Ja. Ersten Feiertag konnte man dann schön Sachen zusammenbauen. Und da hat sie sich im Umfeld mal erkundigt, was denn spannend wäre. Und irgendjemand sagte, ja, der hat doch früher mal Warhammer gespielt. Das gibt's immer noch. Schenk ihm doch mal so eine Einsteigerbox wieder. Mhm. Und dann war die Büchse der Pandora offen. Aber du hast recht, ich habe dir das auch mal versprochen, würde mich auch sehr freuen. Von daher Einladung, lieber Ingo, hier nochmal ausgesprochen zum
Warhammer-Spielen. Ich glaube, meine Frau hätte wahrscheinlich mehr Spaß dran als ich.
Ja, oder beide, das geht auch.
Ja, aber das ist so das Nerdige, was du meinst, ne?
Das ist natürlich so ein bisschen nerdig, weil das ist ja so eine eigene, einmal so eine eigene Fantasy-Welt, dann auch eine eigene Science-Fiction-Welt. Und dann gibt's natürlich da, ich muss dazu sagen, dieses System Warhammer, auch die Firma dahinter, die gibt's seit Ende der 70er. Und das ist fast so umfangreich oder noch umfangreicher als Star Wars mittlerweile geworden. Mhm. Und natürlich gibt es da so einen ganzen Kosmos an Fans und Einträgen und Fandom und Wikimedia und keine Ahnung was, Wikipedia, Wiki, Warhammer, Wiki, wie das alles heißt. Und natürlich ist dieses Fachwissen darüber, was wann wo passiert ist in einer Welt, die es gar nicht gibt, das ist ja immer so ein bisschen nerdig.
Ja, verstehe, aber lustig.
Sehr lustig und auch sehr unterhaltsam, weil es halt mit diesen Figuren eigentlich überhaupt keinen Online-Bezug hat. Also es sind ja so Spielfiguren, mit denen man dann so Schlachten schlägt und man ist in der Zeit wirklich komplett offline. Und bei welchen Aktivitäten ist man heutzutage mal komplett offline? Es gibt ja wenig Sachen, die einmal wirklich entkoppeln. Und deswegen höre ich von vielen, auch von Managern, die sowas spielen, die sagen, das ist super, um runterzukommen, weil man einfach in einer völlig anderen Welt wörtlich und bildlich drin ist.
Jetzt reden wir mal über deine Figuren. Du bist da ja so ein bisschen Gott, da beneide ich immer euch Autoren alle. Also ihr könnt dann da sitzen oder auch, wahrscheinlich machst du es im Sitzen, ne? Oder auch stehen. Wenn ich bin lieber an so einem Stehpult. Also ihr könnt dann ja kreieren, diese Frau, dieser Mann, was für Figuren auch immer. Du darfst entscheiden, was die erleben, wie die sind, welche Charakterzüge sie haben. So, das ist ja irgendwie auch magisch.
Das ist natürlich so ein bisschen Weltenschaffer. Ich mache es teilweise auch tatsächlich im Stehen, manchmal so am Flipchart auch, so plotten oder Ich habe auch so ein Samsung Flip, das ist so ein digitales Flipchart. Also von daher im Stehen kann ich gut verstehen, dass man da auch mal sagt, nicht nur im Sitzen. Es ist schon eine Art, ein bisschen gottartig. Andererseits, du hattest ja vorhin auch gesagt, wer stirbt, wer nicht, gewisse Leute einfach so sterben zu lassen.
Das mag kann, das Publikum nicht.
Kann nach hinten losgehen. Ja. Es gibt ja Serien wie Game of Thrones, da passiert das ganz kompromisslos. Es ist in meinen Reihen sind auch schon Leute gestorben, aber jetzt, dass einer der Heldin, der Clara oder wem auch immer sehr nahe steht, das ist erstmal, ist da eine Lücke da? Diese Person, die hat ja einen bestimmten Grund gehabt, dass sie da ist. Und die hat irgendwelche Spleenigkeiten, irgendwelche Charakterzüge, die natürlich auch ein bisschen vorhersehbar sind. Und was die Leserinnen, sind ja fast alles Frauen, die Thriller lesen, aber auch Leser erwarten, ist natürlich, dass sie da auch so ein bisschen so ein paar Running Gags wiedersehen. Mhm. Und das ist natürlich alles weg, wenn die Person tot ist. Ja. Andererseits, klar, man muss auch mal sagen, die Realität, da sterben Leute auch. Also von daher, klar, kann es auch mal sein, dass man so kill your darlings, wie man so sagt.
Möchten wir nicht. Also bei Sherlock Holmes war es ja auch so, ne? Dann haben sich alle beschwert und gesagt, du musst den jetzt wieder auferstehen lassen. Und dann war er wieder da nach dem Wasserfall. Warum sind so sehr viel mehr Frauen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist jetzt wirklich Küchenpsychologie. Frauen können Kinder bekommen, also Leben schaffen. Und früher, das ist, glaube ich, im biologischen Gedächtnis noch drin, früher war es halt so, dass tatsächlich das Kinderkriegen auch oft mit dem Tod der Frau geendet ist oder auch mit dem Tod der Frau und des Kindes. Das heißt, Leben und Tod sind nah beieinander. Und Tod ist als Möglichkeit eigentlich immer in der eigenen Position als Gebärende, als Mutter vielleicht drin. Vielleicht deswegen, könnte ich mir vorstellen. Die andere Sache ist, Frauen versuchen ja oft hinter die Fassade zu gucken bei Menschen. Sie interessieren sich mehr für Menschen als Männer. Also Frauen sagen ja oft so, ich möchte mal wissen, was in dem vorgeht. Das Mann sagt, ist mir doch egal, ist ein Idiot.
Was hat er für ein Auto?
Was hat er für ein Auto? Was macht er so? Ja, Idiot, Loser oder toll. Oder entweder bin ich mitleidig oder ich bin neidisch. Eins von beiden. Und bei Frauen ein bisschen differenzierter. Und wenn ich jetzt über ganz böse Personen schreibe, über Serienkiller und dergleichen, dann ist natürlich die Motivation, dahinter zu gucken, was treibt denn so eine Person, vielleicht noch stärker da. Und ich glaube, Frauen sind auch immer so ein bisschen, wie man das so nennt, normativ, versuchen Leute immer so ein bisschen zu verbessern. Es gibt ja auch genügend Stories. Ja, es gibt ja Stories, dass unglückliche Beziehung, weil die Frau sagt, ja, ich dachte, der Mann entwickelt sich anders, wenn wir zusammen sind. Also das kann man, glaube ich, schon mal so stehen lassen. Männer entwickeln sich nicht mehr groß anders, auch wenn eine Frau dazu kommt. Aber immer diese Hoffnung, mit mir wird er vielleicht anders. Mhm. Und deswegen will man auch mal gucken, vielleicht, man kann natürlich den Serienmörder in einem Buch nicht ändern. Aber die Frage ist, warum tickt diese Person so? Und was ist da passiert? Und das möchte ich verstehen. Das ist, glaube ich, bei Frauen eher ein Phänomen als bei Männern. Und
interessant.
Das sind meine Begründungen. Also ich habe auch viele weibliche Fans gefragt. Die sagen einfach, ja, da muss Mord und Totschlag sein, sonst ist es langweilig.
Interessant.
Das ist also auch eine etwas klare Aussage.
Haben wir jetzt ein bisschen was zum Nachdenken. Ich schreibe gerade mit einer Paarberaterin ein Mann-Frau-Buch und die sagt, Männer verlieben sich in den Ist-Zustand und Frauen in die Möglichkeit. Also das ist tatsächlich das mit dem, den kriege ich noch irgendwie so geändert.
Das ist ja eigentlich auch gut. Goethe sagte ja schon mal so, guck dir nicht an, wie der Mensch ist, guck dir an, wie er sein wird. Und auch beim Coaching, bei der Entwicklung von Menschen geht's ja darum, dass Leute sich entwickeln. Aber ich glaube ganz oft, genau wie du auch sagst, Frauen in den Möglichkeit, Männer in den Ist-Zustand, da ist oft gar nicht verankert beim Mann, dass er sich ändern will. Der sagt, Mensch, klasse, wenn ich die hab, kann ich noch viel bequemer so bleiben, wie ich bin. Und das geht dann leider oft schief.
Bleiben wir mal bei Clara Vidalis, weil die mir am nächsten liegt. Ich durfte ja einmal mitspielen bei dir in dem Haus, in dem wir jetzt sind, hat mich Clara Vidalis besucht.
Sie war vor mir hier so.
Ja, stimmt, sie war vor dir hier. Das müssen wir vielleicht kurz erklären, als du mal mit Saskia zum Grillen kommen solltest. Ja, riefst du an, wo es jetzt lang geht und ich habe gesagt, musst du den Weg fahren, den Clara gefahren ist. Ja. Du hast hier so einen Wintergarten rangedichtet, den es nicht gibt, aber ansonsten sitzen wir vorm Originalkamin, das ist jetzt auch schon andere. Und dann kommt sie original in meine Sendung und nach meinem Selbstbild war eben klar, dass ich ihr James Bond-mäßig ein bisschen helfe und dass sie eigentlich dann, ich beschütze sie dann, aber ich in dieser Folge, sag einmal, was, könnte der Mörder auch zu mir kommen? Also da, ich warte immer noch darauf, dass es jetzt mal die Verfolgungsszene auf dem Kudamm gibt und ich dann mit den Helden spielen soll. Da hast du meine Wünsche nicht erfüllt. Ja? Der Autor ist frei.
Der Autor ist frei, aber das ist natürlich noch abgespeichert. Also mit der Kudamm-Verfolgungsjagd
könnte
von
noch
Ingo
kommen.
Und Clara, ja, ihr kennt euch ja schon. Also da muss man ja gar nicht groß was noch irgendwie bekannt machen oder so.
Kommen die anderen Fans dann auch und sagen, Clara soll mal dies erleben, soll sich mal in den verlieben?
Ja, also oft kommen manchmal so Hinweise, aber eigentlich eher von Fanseite eher weniger. Da kommt öfter mal so, ich habe mal als Domina gearbeitet. Wenn sie da mal Infos brauchen, dann sagen sie Bescheid. So,
ja, nach dem Motto.
Das ist auch ganz interessant. Eher so fachbezogen. Das ist auch beim, wenn ich mit Unternehmen zu tun habe, so für Storytelling, dann sagen manche auch, ich habe da eine ganz krasse Idee, ich darf nie so ein Buch schreiben neben meiner Tätigkeit, weil es würde auf mich zurückfallen.
Mach du mal.
Aber nutz das gern und anonymisier das. Also so Plotteile, aber dass so charakterbezogen was empfohlen wird, ist eine interessante Frage, aber kommt eigentlich eher seltener.
Und du sitzt du dann vielleicht, weiß nicht, sitzt im Restaurant oder fährst im Auto und denkst, oh, jetzt könnten die mal das und das erleben, meine Figuren?
Ja, das, also es gibt in einem Buch zum Beispiel, in dem letzten Höllenkind, da ist der Hauptkriminaldirektor Winterfeld, das ist ja der Chef von Clara und Hermann ist so der Computerexperte. Und Winterfeld will in seinem Partykeller dann wirklich endlich mal LAN und WLAN und Streaming und sowas machen. Er hat oben Internet, aber im Keller halt nicht. Und da geht auch kein Sender, kein Empfang runter und ein LAN-Kabel ist da auch nicht und der Hermann soll ihm das mal schnell einrichten. Und denkt, da ist schon alles fertig, er muss da nur das Netflix-Ding irgendwie aktivieren. Und da ist eben noch gar nichts fertig. Und das ist so ein bisschen wie das, es gibt ja den schönen Spruch, zu Weihnachten ziert in alle Welt und löst die IT-Probleme eurer Eltern. Also man muss da irgendwelchen Leuten, die technisch nicht so versiert sind, beibringen, wie das funktioniert. Und das ist mir, als ich diesen Spruch mal gehört habe, mit den löst die IT-Probleme eurer Eltern, das wäre doch mal genial, dass der IT-Techie, der Hermann, da auf so einen totalen Digital Non-Native trifft. Und das ist natürlich bei der jungen Generation, die das bei ihren Eltern auch sehen, dass da wirklich teilweise Verständnisprobleme logischerweise sind, auch so eine Sache, die auch in einem düsteren, brutalen Thriller auch für Gelächter sorgt.
Ich fühle mich da ein bisschen ertappt, denn wenn ich mich von meiner Frau trennen würde, dann würde ich auch mit Rauchzeichen wahrscheinlich wieder kommunizieren müssen. Das ist, ich habe neulich mal, ich traue mich kaum, das hier offen zu sagen, ne, mit irgendeiner Agentur sind, aber ja, schicken Sie noch das und das. Ich habe gesagt, ja, kommt in einer Stunde, denn ich war nicht in der Redaktion, also ich hatte keine Redakteurin, die mir geholfen hat und meine Frau war auch nicht da. Sagt sie, warum machen Sie das nicht? Ich habe gesagt, weil ich nicht weiß, wie man Anhang verschickt. Da hat sie gesagt, ist das Ihr Ernst? Ich habe gesagt, ehrlich gesagt, ist das mein Ernst? Ich muss es ja nicht wissen. Ich habe eine Frau, die alles kann, die macht es alles. Ja. Ich kann ganz viel, aber das kann ich nicht. Also ich kann, glaube ich, wenig mehr als meine Mutter, die 80 ist. Ja. Schlimm, aber die Wahrheit. Gut, so eine Figur gibt's nicht bei dir. Ne?
So eine, vielleicht kommt die mal irgendwann.
Aber lieber nicht, dann würde ich dann denken, oh Gott, dieser peinlichen Figur habe ich hier als Vorbild gedient.
Ja, wobei der Kriminaldirektor Winterfeld wahrscheinlich schon jemand ist, der vielleicht so E-Mails auf dem Smartphone kann er schon lesen, aber alles andere weiterleiten und so, da hätte er wahrscheinlich auch schon ein bisschen Schwierigkeiten mit.
Kommen wir lieber zu einem anderen Thema. Die Liebe, habe ich gesagt. Liebe. Ist die, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ich habe ja viel von dir gelesen, die Liebe ist nicht so ein Hauptthema, ne?
Ist nicht so ein Hauptthema, weil es erstmal, finde ich, also ich persönlich, ist natürlich verliebt sein, Liebe, Partnerschaft und Sexualität, alles toll, alles super, aber ich persönlich finde, wenn auch Liebesgeschichten, Themen, Szenen in spannenden Filmen zu lange auserzählt werden, finde ich es irgendwie langweilig. Ja,
kennen wir schon,
also,
danke.
Kenne ich schon. Und Sexszenen, da kann man ist teilweise jeder, also ganz mal ganz blöd gesagt, jeder Porno im Internet irgendwie oft besser gemacht. Und deswegen gucke ich auch nicht irgendwie House of Cards oder so, weil da so tolle Sexszenen sind. Und deswegen kommt das zwar vor, aber vielleicht nicht so inflationär wie bei manchen anderen, hat nichts damit zu tun, dass ich das irgendwie anstößig finde. Ich finde es einfach in bestimmten Sachen ja bremsend oder so nach dem Motto, das muss jetzt unbedingt noch rein. Ich hatte bei meinem ersten Thriller, Das große Tier, da sagte tatsächlich der Lektor, da muss noch eine Sexszene rein. Ist auch drin, die ist auch wirklich gar nicht schlecht geworden. Und da sagten aber ganz viele Leser, ja, die klingt so, als ob der Lektor unbedingt noch eine Szene wollte. Die musste der Autor dann noch reinquetschen. Und da sind andere Sachen, die mir einfach besser liegen. Und es gibt tatsächlich einer meiner ganz großen Vorbilder, Schweigen der Lämmer. Da knistert es ja so ein bisschen zwischen Hannibal Lecter und Clarice Starling. Wobei da natürlich erstmal nichts draus wird und auch nicht draus werden darf. Aber da ist überhaupt nichts. Also, oder so ein Film wie Sieben. Gar nichts. Also von daher, das muss auch in einem harten Thriller nicht unbedingt sein.
Darf ich küchenpsychologisch mal anmerken, dass ich gefragt habe nach Liebe und du hast dann die ganze Zeit über Sex geredet, ja? Das kannst du in einer stillen Stunde dann mal alleine analysieren.
Jetzt ertappt. Nein, das ist natürlich korrekt. Also Liebe kommt ja vor. Also zum Beispiel, Liebe kann ja auch zu anderen Personen sein. Das muss ja gar nicht mal immer auf Partnerebene. Clara hat ja ihre Schwester an einem Kindermörder verloren. Dann ist ja diese Affäre mit Macbeth, die dann was Festeres auch wird, die heiraten dann auch, kriegen eine Tochter und ähnliches. Das ist natürlich schon drin, weil es auch mit der Liebe, auch mit Verlustangst oder Verlust oder Trauer oder darüber hinwegkommen, das sind ja ganz starke Gefühle, aus denen man auch viel machen kann. Es gab ja auch sogar dann zwischen Macbeth und Clara, die landen ja erst im Bett und Clara war stinkbesoffen und dann irgendwie merkt sie, was passiert ist. Und dann fragt sie doch so irgendwie, oh Gott, Macbeth, haben wir? Und er sagt nur, ja, wir haben verhütet, ich bin Mediziner, weißt du doch. Mhm. Natürlich auch ein romantisches Gespräch, das fanden viele wieder witzig, weil das natürlich so eine sehr professionelle Ebene in etwas reinbringt, was ja per se einfach eigentlich nicht professionell ist, sondern eher spontan und privat.
Also du hast mich schon überzeugt, da ist doch eine Menge Liebe drin. Aber wir wollen ja auch keinen Liebesroman von dir. Das meine ich jetzt nicht als Kompliment, sondern ist wirklich so, es ist tatsächlich oft lehrreich. Konnte ich schon häufig angeben, dieses Muslim Banking.
Islamic Banking
heißt es, genau, Islamic Banking. Da, immer wenn ich jetzt durch die Friedrichstraße fahre und ich sehe diese islamische Bank, dann denke ich, hey, das müssen wir jetzt erklären. Also wenn wir in Deutschland eine Immobilie kaufen, sondern gehen wir zur Bank, nehmen das Geld, kaufen unsere Immobilie und dann zahlen wir Zinsen an die Bank.
Ja.
Und das ist im Islamic Banking, ist es mit den Zinsen ja nicht erlaubt.
Genau.
Und deshalb kann ich mir da trotzdem Haus kaufen, aber die machen es anders.
Die machen es anders. Also Zinsen sind, das war ja im Alten Testament, stand das ja teilweise auch schon, auch im Mittelalter. Mhm. Auch Apostel Paulus hat Zinsen verdammt. Das ist ja gar nicht mal nur im Islamischen, aber da ist es tatsächlich so. Und da läuft es dann halt so, dass die Bank das Haus kauft und dann das Haus mit einem Aufschlag weiterverkauft. Mhm. Und weil ich als Käufer, als Privatkunde das ja nicht in einem Schwung kaufen kann,
kaufe ich mir lauter kleine Stückchen von meinem Haus.
Stückchen. Da sagen jetzt einige, ja, ist ja genau das Gleiche, da ist dann praktisch schon eine Art Tilgung und da ist noch ein Zins oben drauf. Da muss man aber sagen, nein, weil die Bank mit ins Risiko geht. Mhm. Die besitzt das Haus, das heißt, dass die Bank eine völlige Schrottimmobilie, wie eine heiße Kartoffel, weiterverkauft, kann eben nicht passieren, weil der Kunde ja auch nicht alles sofort zahlen kann. Ja. Das ist sicherlich nicht unbedingt alles perfekt, aber viele islamische Banken sind besser durch die Finanzkrise gekommen, weil diese ganzen Verbriefungen
und ähnliches. Schrott,
genau,
das ist interessant.
Das funktioniert da halt nicht.
Ist wirklich interessant. Und China, da hast du ein tolles Buch geschrieben, das haben wir ja hier unten vorgestellt mit Zoom. Am Kamin war die Corona-Hochzeit, ne? Du durftest am Kamin sitzen, ich 10 Meter weiter im Wohnzimmer. Und das dann alles technisch großartig, da hat meine Frau tatsächlich die Nacht davor nicht geschlafen.
Oh Gott.
Weil der Verlag gesagt hat, ja, sie machen das dann ja sicher alles. Da hatten wir einen von, ich weiß nicht wo in Deutschland, saßen die alle in Deutschland, waren auch welche im Ausland?
Ja, ich glaube, das war Sebastian Heilmann in Trier und Johnny Erling, der kurz vorher noch in Peking war.
Genau, und das musste sie alles technisch verbinden und alles von hier aus. Und es hat ohne Probleme geklappt. Ich war echt mega, mega stolz, dass sie das so hinbekommen hat. Und der Verlag, glaube ich, war auch recht erleichtert.
Ja, das war.
Und da haben viele noch ein bisschen was über China gelernt, ne? Über diese Social Credits und wie es da von innen läuft. Und dann konnten wir das eben auch besprechen mit den Profis. Das war toll.
Ja, das Social Credit System ist ja in der Tat so, dass in China, also ist ja in dem Thriller Final Control, das ist so ein bisschen der erste große Psychothriller, ist ja Final Cut und dann Final Control ist dann so ein bisschen, nimmt den Ball wieder auf mit der Kontrolle. Und da ist es tatsächlich so, dass also durch Gesichtserkennung, Kameras und dergleichen nicht nur irgendwie Müll wegschmeißen oder Graffiti-Schmierereien oder irgendwo hinpinkeln, sondern selbst die Mülltrennung kontrolliert wird. Und wer das nicht gut macht, wer es gut macht, kriegt Punkte gut geschrieben und wer das schlecht macht, kriegt welche abgezogen. Je weniger man hat, desto weniger Freiheiten hat man.
Jetzt sagen die Ersten in Deutschland vermutlich, meinen das jetzt ohne Häme, aber da gibt es bestimmt eine Gruppe, die sagt, wollen wir hier auch.
Die gibt es auch, natürlich. Die gibt's, ich habe das teilweise von Eltern, wo die Kinder in der Grundschule sind, gehört. Oh Mensch, wäre das toll, wenn es das an der Grundschule auch gäbe.
Ja.
Es gibt durchaus Leute, das muss man jetzt auch ich denke mal, sehr differenziert betrachten, aber es ist nicht so, dass alle Deutschen per se dagegen wären.
Es gibt ja hier auch so die Theorie, wir haben jetzt bei Corona ausprobiert, was die Leute alles mit sich machen lassen an Kontrolle. Dann können wir das in Bezug auf Klima auch machen.
Ja, das ist möglich. Also beruhigend ist daran eher, dass die Deutschen ja was Datenaggregation, haben wir jetzt ja auch mit dem Robert-Koch-Institut gesehen, dermaßen dämlich sind, dass man auf alle Fälle mit Daten keinen Missbrauch.
Aber nur, weil wir zu blöd sind.
Ja, aber das ist die Blödheit. Wer so schlecht Daten aggregiert, kann sie nicht missbrauchen. Aber natürlich gibt es diese Diskussion, dass ich jetzt, wenn ich den Leuten einiges zumute, dann auch weitere Sachen zumuten kann. Ich bin gespannt, wie weit dann diese Appelle wirklich gehen, wenn es tatsächlich jetzt im Winter kalt werden sollte.
Ja, da sind wir gespannt mit Gas und so. Ja, wenn wir dieses Ding in 2 Jahren hören, wer weiß, wie die Lage dann ist. Vielleicht ist es dann schon ist der Spuk vorbei und alle heizen, wie sie wollen. Oder ist es ganz dramatisch. Nochmal China, da kommt dann ja auch vor, dass ich, wenn ich jetzt böse war aus Sicht des Staates, dass ich dann auch einen Klingelton habe, der mich eindeutig als staatsfeindlich identifiziert. Also du rufst mich an, ich bin auf der Straße, mein Handy klingelt und alle gucken mich an und wissen, der ist nicht staatstreu.
Genau, da kommt da so ein diabolischer Ton, wenn ich jetzt großen Mist gemacht habe, was der Partei nicht genehm ist, ich rufe dich an, dann kommt so und da weiß man schon, oh Gott, da ruft einer an, geh am besten gar nicht ran, da hast du nur Ärger. Also auch eine sehr, es ist einerseits perfide, es ist aber auch von einer Herangehensweise auch so typisch chinesisch, weil die halt auch immer irgendwie dieses Anreizsystem mit drin haben. Wie kriege ich Leute eigentlich durch Anreize dazu, irgendwas zu machen?
Was ich so faszinierend daran finde, ist, dass, also nachdem wir das dann besprochen haben, haben doch einige reagiert, die dann mit sich auch auf so einer Metaebene waren, die dann gesagt haben, als am Anfang habe ich gedacht, ich sitze im Zug und dann gibt es da Leute mit ihren dreckigen Schuhen und die hauen dem auf die Sitze und ich möchte gerne auch, dass eine Gummifaust aus dem Himmel kommt und das dann vermeidet. Und da wäre dann sowas wie in China, da würde ich mich freuen, die Überwachung würde eingreifen und wäre nicht mit Idioten zusammen. Und im zweiten Punkt denken sie dann, ja, aber wenn es die jetzt wirklich so flächendeckend gibt, das will ich auch wieder nicht.
Ja.
Wie war das für dich beim Schreiben?
Das mit dem Zug kann ich natürlich verstehen. Es ist in China tatsächlich so, wenn man da die dreckigen Füße auf den Sitz legt, das sieht die Kamera, die ordnet das Gesicht zu. Und dann kommen die Bediensteten und bei der nächsten Station steigst du aus und darfst in dem Hochgeschwindigkeitszug auch nicht mehr fahren, weil der dein Credit Rating runtergegangen ist. Du darfst also nur Bummelzüge fahren. Die brauchen dann irgendwie 16 Stunden nach Peking und keine 3. Flächendeckend, ja gut, da ist auch wieder, da muss man einfach sagen, da ist Deutschland, was Daten und alles, also es kann sich ja ändern, aber derzeit so schlecht aufgestellt, dass da meiner Ansicht nach die Gefahr, also okay, in den nächsten Jahren.
Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben Digitalisierung geschafft, ist die Frage.
Ja, ich glaube, wir wollen das so in der Form nicht. Man muss dazu auch sagen, also eine Stadt wie Shenzhen hat zum Beispiel, glaube ich, eine 10-Millionen-Stadt, hat mehr Sendemasten als ganz Deutschland. Damit kann man natürlich auch mehr machen. Ich glaube, wir wollen das nicht und auch wenn einige dieser Ideen vielleicht aus China hier durchaus, wo man sagt, Mensch, ist eigentlich vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen mehr kontrolliert wird. Ich glaube, China hat sich durch diese sehr ideologische Politik im Moment, auch mit Hongkong und dass eben diese Freiheit in Hongkong unterdrückt wurde, auch diese ewigen Lockdowns und dieses sehr ideologische, was ja nur dem dient, dass Xi Jinping eben seine Amtszeit auf lebenslang verlängern kann. Und zwischenzeitlich kein Corona-Ausbruch kommt. Ich glaube, das hat schon gezeigt, dass das doch teilweise ein ideologisches System ist und eben doch nicht so pragmatisch, wie man immer dachte. Was ich auch dachte. Ich habe mich auch in China in der Hinsicht getäuscht. Und deswegen ist, glaube ich, diese Vorbildfunktion auch ein bisschen wieder zurückgegangen von China, dass man sagt, wir müssen nicht alles ähnlich machen, weil das wurde ja gerne auch in Unternehmenskreisen überall. Ja, wenn das hier mal, in China wäre das längst fertig.
Der Flughafen schon 10-mal
fertig. Ja, genau, und 10-mal so groß und viel schneller.
Was auch stimmt, nur alles rundherum wäre vielleicht auch kaputt.
Ja, das ist ja so die Politik dort. Dann.
Ich finde es interessant, weil es den Blick nochmal weitet. Also gerade in Berlin, wir wohnen ja nun beide in Berlin, ich habe oft das Gefühl, dass die Menschen, die in Berlin wohnen, eben das Gefühl haben, dies ist A, Nabel der Welt. Und B, und das meine ich jetzt nicht irgendwie anti, von hier aus könnte man eben auch entscheiden, wie der Rest der Welt funktioniert. Und wir könnten den Rest der Welt von hier auch retten.
Ja.
Und ich erinnere mich noch, ich kam mit meiner Familie aus Bangkok Und also da gibt's Staus. Ne? In Berlin gibt's schon Generve, aber in Bangkok gibt es wirkliche Staus, so dass man eben denkt, ich gehe jetzt lieber zu Fuß. Länger kann es gar nicht dauern. Und da hatte ich meine erste Sendung und die Redakteurin gibt mir dann immer so einen Antwortvorschlag und da stand dann sowas drin wie, ich will eigentlich nur ein paar Stichworte, aber die war so ein bisschen prosaisch drauf an dem Tag und schrieb dann so, ja, der tägliche Verkehrszusammenbruch, Wahnsinn in Berlin. Und da habe ich gedacht, ey, fahrt einmal nach Bangkok. Ja. Ne? Das ist doch, das stimmt einfach nicht, dass das hier der tägliche Wahnsinn ist. Es ist einfach eine Stadt, in der wir jetzt immer die Straßen immer kleiner machen und da sind immer mehr Autos drin. Das führt dann zu Problemen. Kann man ja wollen, ist in Ordnung, aber es ist eben trotzdem noch nicht der totale Wahnsinn. Findest du das auch, dass wir manchmal eine komische Sicht von uns auf die Welt haben?
Ja. Es passt auch überhaupt nicht zusammen, weil einerseits Deutschland sich ja gerne ganz klein macht, auch aus historischer Schuld. Die Schuld ist natürlich auch berechtigt, aber auch sich überall so verzwergen, damit man auch ja nirgends aneckt. Also wer maximal klein ist oder minimal klein, wie man es dann ausdrückt, kann auch nirgendwo gegenstoßen. Und gleichzeitig zu glauben, dass so hier der Nabelmittelpunkt der Welt wäre, ich meine auch mit dem Staus, München ist schlimmer, Köln ist schlimmer von den Staus, auch wenn die Straßen hier noch so verengt sind, ist es hier immer noch besser, wobei ich den Stau hier auch nicht mag. Aber man denkt oft, dass Deutschland, weil hier gerade in Berlin alle so in so einer Blase leben, dass das alle Leute interessiert, was hier gesagt wird. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe letztens einen aus der arabischen Welt intelligente Person getroffen aus Dubai und der sagte dann, ja, wofür steht für ihn Deutschland? Ja, eigentlich für Fußball, Autos und Hitler. Und das ist so das, was im Ausland irgendwie, und das ist hier, wo mit den Handwerkern ganz toll ist und duales System. Aber dass man sagt, das ist jetzt so das Beispiel toller Governance, auch diesen Atomausstieg versteht im Ausland niemand, dass die Regierung willentlich den Verbrennermotor verbieten will, wo Millionen Arbeitsplätze dranhängen, versteht überhaupt niemand. Und Deutschland ist zwar wirtschaftlich ein Riese, aber militärisch und geopolitisch damit ein absoluter Zwerg. Und das weiß man im Ausland, das wissen die in der Filterblase hier halt nicht. Aber wie die Welt Deutschland sieht, bestimmt die Welt und nicht Deutschland.
Was mir auch gefällt, ist, du hast den Mut anzuecken. Ne? Also wenn ich jetzt Berliner Regierung wäre, also zumindest so die der letzten Jahre, also so links, rot, grün hatten wir in diversen Konstellationen, die sind wahrscheinlich keine Fans von dir. Ne? In den Büchern steht öfter so wie viel oder nur Berlin kommt auf die und die dämliche Idee. Also du teilst an unsere kleine Stadt schon manchmal ganz schön aus.
Also ich habe keine Sponsorengelder vom Berliner Tourismusinitiative bekommen. Werde ich wohl auch nie. Andererseits habe ich von einigen Leuten gehört, auch Staatssekretären und Leuten auch unterhalb von Ministern in Berlin, also Berliner Senat, die durchaus die Thriller von mir gerne lesen, aber so ein bisschen, so Berlin-Fan ist er aber irgendwie nicht. Also von daher habe ich da sogar Fans, die Bücher mögen, aber wahrscheinlich, wo ich mit denen anderer Meinung bin. Also ich kann mich da einfach immer nur wundern, dass eigentlich, ohne dass ich jetzt sage, die Partei ist gut, die Partei ist schlecht, aber wenn irgendeine Partei jahrzehntelang es nicht hinkriegt, dass ich diese Partei trotzdem immer wieder wähle. Das gibt's nur in Berlin, in Bremen und in Hamburg. So blöd ist sonst in Deutschland niemand. Das muss man leider so sagen.
Wechseln wir das Thema und kommen zur Inspiration durch deine Frau Saskia, die ja Medizinerin ist. Ich erinnere mich an eine Szene im Buch, also so ein Handschuh, ein Hauthandschuh, ja, um einen Mord zu verüben. Das sind so die Sachen, die kannst du mit ihr dann absprechen, könnte das gehen, ne?
Ja, da ging es darum tatsächlich, ohne zu viel zu spoilern, dass man von einer Wasserleiche, das kennt man aus der Badewanne, dass dann die Haut so ein bisschen rubbelig ist. Und wenn das zu stark ist, kann man tatsächlich bei einem Toten dann die Haut abziehen, ohne großen Aufwand, und kann dann diese Haut sich über einen Handschuh machen und damit Fingerabdrücke von der Wasserleichenhaut nehmen. Und das hatte mir Saskia mal nach einem wirklich tatsächlich so erfolgten Einsatz erzählt, als sie gerade vom Dienst kam. Da waren wir gerade frisch zusammen. Und da dachte ich, was ist das denn für eine mega krasse Story? So dachte, könnte man denken, entweder bin ich jetzt mit der ganz falschen oder ganz richtigen Frau zusammengekommen. War dann die ganz richtige. Aber das ist wieder so eine Geschichte, die muss man in einem Thriller auch wirklich erklären und herleiten, weil die klingt so unglaubwürdig, dass man denkt, das kann doch nicht sein. Das ist so Mark Twain. Was ist der Unterschied zwischen Fiktion und Realität? Realität muss Sinn ergeben. Fiktion muss Sinn ergeben. Ja. Fiktion muss Sinn ergeben, Realität eben nicht. Fiktion muss Sinn ergeben und der Leser, alles aus der Realität kann man auf den Leser so nicht abfeuern. Das ist zu unglaubwürdig.
Das finde ich aber toll, dass ihr solche Sachen, also am Anfang dachte ich, muss ich mir Sorgen machen, ja, aber man kann mit euch beim Essen sitzen, so wie jetzt gerade nach dem Grillen, und dann könnt ihr aber auch plötzlich lauter so schräge Sachen besprechen. Und das ist für dich natürlich auch inspirierend.
Definitiv. Also bei mir kann sie das auch. Sie hatte auch früher mit früheren Freunden oder Partnern, hatte sie beim Abendessen Sprechverbot. So wie, oh, wie ihr Chef Michael Zokos auch, über ihn hatte ich sie ja kennengelernt, der manchmal auch bei gewissen Kreisen nichts erzählen darf. Und mir ist es eigentlich, ich bin auch jemand, der sich halt, hast ja schon gesagt, mit Warhammer und finde auch einige Horrorfilme ganz spannend. Habe auch über einen Horrorautor meine Magisterarbeit geschrieben, über H.P. Lovecraft. Von daher sind mir so Gruselthemen jetzt nicht fremd, dass ich dabei nicht essen könnte. Ich war auch mal im Sektionssaal ein paar Mal, habe die Leichen da gesehen. Und das konnte ich alles so einigermaßen ertragen. Ich kann mein eigenes Blut nicht sehen.
Stimmt, da bist aber, du mal so ja, fast ja, vor uns gegangen.
Ja, also kurzfristig. Also nicht für immer, aber ja, das passiert immer. Also ich muss da echt weggucken. Richtig erzwungen, weil sonst verliere ich das Bewusstsein.
Lustig.
Aber Leichen geht alles.
Der blutige Thriller-Autor kann sein eigentlich.
Kann sein, ja.
Was aber auch wieder eine schöne Story ist eigentlich.
Mhm. Hat schon oft zu ungewollten Notaufnahmen geführt, ja, bis ich dann gesagt habe, jetzt lege ich mich hin und dann kann nichts passieren.
Und Erheiterung bei den anderen. Sag uns mal kurz, Veit, was haben wir noch zu erwarten? Irgendwie richtig Heißes, worauf wir uns freuen können?
Ja, 1. September kommt eine neue Thriller-Reihe und zwar auch Psychothriller, aber nicht ganz so blutig. Mit Laura Jacobs, die ist Wertpapierberaterin bei einer Bank, die etwas in Straucheln geraten ist. Also die Bank, nicht die Laura. Mhm. Und ist kurz davor, ihre Wohnung zu verlieren, weil auf der ganzen Fläche ein neuer Investor eine Serverfarm baut. Und eigentlich gehören die Wohnungen der Bank. Die Bank hat gesagt, ihr könnt hier für immer wohnen. Klappt aber so nicht. Und so wird sie in einen ziemlich tiefen Strudel reingezogen und muss sich überlegen, will sie weiter forschen oder ihren Job verlieren? Will sie noch weiter bohren oder vielleicht sogar ihre Freiheit verlieren? Will sie noch weiter bohren oder sogar ihr Leben verlieren? Mhm. Und da gibt es auch am 31. August eine Online-Premiere mit Thalia zusammen. Und irgendwie vorher gibt es auch eine E-Book-Premiere. Das ist eine Reihe für Leute, die gerne spannende Thriller mögen, die es aber vielleicht ein bisschen weniger blutig wollen. Wobei Clara Vidalis auch demnächst ein nächster Teil kommt und der ist dann wieder voll auf die 12 blutig.
Dann muss ich aber nochmal nachfragen, wenn du Clara erwähnt hast. Sonst hätte ich es mir verkniffen, aber so nicht. In welcher Folge werde ich sie dann nach einer dramatischen Verfolgungskudammjagd, aus der ich als Sieger hervorgehe, wann kann ich sie aus den Armen des Bösen retten?
Also wir hatten ja gesagt, bei Tränenbringer war das Interview. Dann kam, was kam denn dann? Tränenbringer, Schmerzmacher, Blutgott, Höllenkind. Also genau. Eigentlich müsste jetzt ja die nächste Folge, musst du das wahrscheinlich machen. Sonst dauert es ja zu lange.
Sonst bin ich in Vergessenheit geraten.
Dann sieht auch Clara zu alt für dich aus und dann erkennst du sie vielleicht nicht mehr.
Ja.
Nein, Clara ist unsterblich, genau wie du auch. Also man wird euch beide immer erkennen.
Professor Dr. Veit Etzold, Dankeschön für kleine Einblicke in dein Seelenleben. Toi, toi, toi für die weiteren Bücher.
Dankeschön, lieber Ingo.
Werde unaufhaltsam. Denn das Leben ist so kurz für Kompromisse. Der Podcast von Ingo Hoppe. Werde unaufhaltsam. ingo-hoppe.de. Außerdem bei Facebook, bei YouTube und überall dort, wo es Ingo Hoppe gibt.